1945년 8월 15일.
15. August 1945. Auf der koreanischen Halbinsel feiern hunderttausende Menschen nicht nur das Ende des Zweiten Weltkrieges, sondern auch das Ende der japanischen Kolonialherrschaft. Es folgt aber direkt mal ein weiterer Krieg, der Koreakrieg. Als der dann 1953 auch zu Ende ist, liegt die koreanische Halbinsel, vor allem aber Südkorea, wirtschaftlich am Boden. 70 Jahre später ist Südkorea das hier. Sieben lässige Jungs in schwarzen Anzügen tanzen auf einer Bühne. Es ist die Bühne des Grammy Awards, des vielleicht wichtigsten Musikpreises der Welt. Ohrenbetäubendes Kreischen! Die Boyband Bangtan Boys, kurz BTS, steht für so etwas wie die koreanische Kulturwelle im 21. Jahrhundert. Vom kriegszerstörten Agrarland zur Hochtechnologienation mit Kulturindustrie. In etwas mehr als 70 Jahren. Wie hat Südkorea diesen Sprung geschafft?
Textiles, plywood, wigs, things like that. Simple manufactured goods.
Textilien, Sperrholz und Perücken? Die koreanische Wirtschaftsstory. Von Perücken über Samsung bis BTS.
Deutschlandfunk Nova.
What the Wirtschaft? Mit Bochon Kim und Markus Wolf.
Herzlich willkommen. Annyeong heißt es auf Koreanisch. Genau. Willkommen, Leute, zu einer neuen Folge What the Wirtschaft. Zwei Folgen What the Wirtschaft. Sagen wir gleich noch mehr zu. Wir haben ja öfter darüber gesprochen, welche Themen interessieren uns wirtschaftlich, aber auch kulturell. Und haben irgendwie immer wieder über Südkorea gesprochen. Das liegt auch daran, dass Bohnen recht persönlichen Bezug dazu hat. Und aber auch daran, dass man ziemlich viele gute Wirtschaftsphänomene, aber auch Wirtschaftsgeschichten von einzelnen Industrien bis zu ganz großen Fragen der Wirtschaftspolitik mit Südkorea erzählen kann. Deswegen machen wir das hier.
Ja, weil irgendwann kamen wir an einen Punkt, wo wir gesagt haben, das ist doch genau das, was wir hier bei What the Wirtschaft machen. Wir schauen uns Phänomene an und erklären daran, wie Wirtschaft funktioniert. Und Südkorea ist sowas wie, sagen wir mal, ein Beispielfall für eines der ganz großen Themen der Wirtschaftswissenschaft. Die Frage von wirtschaftlicher Entwicklung, Markus.
Und ich bin jetzt ganz ehrlich, es wird ein paar Rabbit Holes geben oder wir haben sie durchschritten schon, aber es waren nur gute und wir haben auch ein bisschen ausgesiebt vorher. Also wir haben jetzt nur die guten mitgebracht. Und dass unsere Langzeitrecherche auch nochmal so tagesaktuell einen Auftrieb bekommen könnte, haben wir vielleicht auch nicht vorher gedacht. Wir produzieren gerade am Morgen des 4. Dezember 2024. Gestern Abend hat der südkoreanische Präsident, noch ist der Präsident, für kurze Zeit das Kriegsrecht ausgerufen. Martial Law hieß das. Und es gab Proteste und der Kriegsrechtszustand wurde dann wieder zurückgenommen.
Overruled.
Genau. Aber das Land ist auf jeden Fall erschüttert.
Voll.
Gut, wir können jetzt gar nicht so viel zu diesen aktuellen Entwicklungen sagen, weil vielleicht hört ihr uns auch viel später. Aber wir können euch etwas erzählen, was vielleicht daran anschließt, nämlich was über die Rolle von einzelnen Präsidenten in der koreanischen Geschichte und etwas über die koreanische Wirtschaftsgeschichte und vielleicht auch, was sie mit diktaturähnlichen Entwicklungen zu tun hat. Bei Korea haben wir auf jeden Fall einen Fall, den man gar nicht so häufig hat, wo es ein Land geschafft hat, innerhalb von 70 Jahren von einem krassen Agrarland hin zu einer Hochtechnologienation. Und die Geschichte erzählen wir vor allem in diesem Podcast.
Du hast es schon so ein bisschen angeteasert. Also im Laufe der Recherche haben wir gemerkt, das reicht nicht für eine Folge, wir brauchen zwei. Und deshalb machen wir eine Special-Dezember-Doppelfolge für euch.
Und die zweite dauert noch ein bisschen, dafür müsst ihr zwei Wochen warten, die kommt dann nämlich raus.
Ich freue mich super sehr über diese Folge, das ist für mich was sehr Besonderes. Meine Eltern, du hast es schon angesprochen, die kommen aus Südkorea. Aber ganz ehrlich, wie absolut vollkommen crazy der südkoreanische Aufstieg war, also in diesem Scale wusste ich es nicht. Und ich glaube, Markus, wir können sagen, von 0 auf 100 in 70 Jahren, das ist crazy. Und damit würde ich es fast sagen. Lass uns zum Höhepunkt gehen. Markus, ich habe dir hier mal zwei Bilder mitgebracht, die Korea direkt nach dem Krieg zeigen. Sieht schlimm aus. Auf dem einen ist ein junges Mädchen, hat wahrscheinlich ihren kleinen Bruder oder ihre kleine Schwester auf dem Rücken, sind beide in Fetzen gekleidet. Hinter ihnen nur Zerstörung. Man sieht irgendwas, was vielleicht mal Häuser waren. Alles kaputt und sieht ziemlich hoffnungslos aus. Auf dem anderen Foto sieht man einen Soldaten, wahrscheinlich ein amerikanischer Soldat, der vor so einer Trümmerwüste steht. Noch da waren mit Sicherheit mal Häuser. Jetzt sind da nur noch so einzelne Wände übrig und sonst nur noch Gerümpel.
Ja, das sind die Fotos, die man öfter kennt von so Kriegssituationen. Und das sind auch Situationen, wo man jetzt nicht direkt an irgendwie Wirtschaftsfragen vielleicht denkt oder eher so an Basic Human Needs wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist es aber eine Situation, von der Korea ja ausgehen musste, 1953 nach dem Koreakrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja auch schon Zerstörung.
Total. Ist ziemlich krass. Die Fotos, die verlinken wir euch in den Shownotes, da könnt ihr euch das anschauen. Und es ist mit Sicherheit nicht das Korea, das ihr vielleicht heute kennt.
Exactly 3 months to the day after the city of Seoul fell to the communist invaders.
Ein Beitrag ist das des US-amerikanischen Fernsehens von 1950, als Seoul, die Stadt in Südkorea, gerade wieder von südkoreanischen und amerikanischen Truppen zurückerobert wurde. 1953, also nach 3 Jahren Krieg, ist der Koreakrieg dann vorbei. Der kommunistische Norden kämpft im Koreakrieg gegen den kapitalistischen Süden. Millionen Koreanerinnen und Koreaner sterben dabei. Es ist ein verwüstetes Land, was danach übrig bleibt, das in 2 Teile, in 2 Hälften geteilt wird und dann brach liegt. Vor allem im Süden würde man heute vielleicht gar nicht mehr denken. Südkorea ist, wenn man sich die Industriedaten anschaut, sogar der weniger entwickelte Teil der beiden Landesteile.
Ist krass. 1953, am Ende des Krieges, arbeiten etwa 80% der Menschen in Korea in der Landwirtschaft, klassischer Agrarstaat. Und die Gesellschaft, ja, das prägt die halt auch noch total. Jetzt im Vergleich zu heute, da sind es in Südkorea 5%, die in der Agrarindustrie arbeiten. Und das war im Prinzip auch vorher schon lange so. Das Land war ein Bauernstaat und rigoros von der Welt abgetrennt. Hermit Kingdom wurde es auch genannt, bis 1905. Dann wird das Land im geopolitischen Konflikt zwischen Russland und Japan aufgerieben. Es folgen dann ziemlich schlimme und lange Jahre unter japanischer Kolonialherrschaft. Japan hat Korea damals für wirklich alles Mögliche ausgenutzt und ausgepresst. Für Lebensmittel, für Ressourcen, für billige Arbeitskräfte, Zwangsarbeiter und sogar Sexsklavinnen. Diese Kolonialzeit, das hat bis heute tiefe Spuren im koreanischen Gedächtnis hinterlassen. Und das ist auch Teil meiner Familiengeschichte. Meine Großeltern wurden während der japanischen Besetzung geboren. Den Krieg haben sie in ihrer Kindheit und Jugend erlebt, was sie bis heute sehr stark prägt. Und sie sind dann quasi mit dem Korea, was sich innerhalb der letzten 70 Jahre entwickelt hat, groß geworden. Und ganz ehrlich, Markus, meine Großeltern, die sind zwar so die klassischen koreanischen Stehaufmännchen, die wirklich nichts kaputt bekommt, aber ich glaube, sie selber hätten sich nicht vorstellen können, wie Korea in den wenigen Jahren ja eigentlich so ein krankes Powerhouse wird.
Ja, also als der Zweite Weltkrieg aufhört, 1945, da ist Korea weiter nicht allzu stark entwickelt und nach dem Koreakrieg ist es, wie gesagt, noch stärker zerstört. Dementsprechend ist der Krieg hier auch noch der Krieg in einem Land, was vorher überhaupt noch keine industrielle Basis hatte oder so. Und dementsprechend ist es auch ein Stück weit anders als jetzt in Japan oder in Deutschland.
Ja, und jetzt beginnt aber auch so langsam die Page zu turn, wie man sagen kann. Oder wie jemand anderes gerne sagt.
My Korean's terrible. It's a great language to read. It's much easier to read than I just butcher everything when I pronounce anything.
Fühle ich Nathan Lane? Fühle ich sehr. Was die Sprachkenntnisse angeht, same. Der kann vielleicht nicht ganz so gut Koreanisch, aber er ist Professor an der Universität Oxford und forscht zu Industriepolitik und vor allem zu der von Südkorea.
It was not doing well. It was kind of limping along. It was broadly considered a place that was very corrupt, that was still very agrarian.
So, also Südkorea geht's wirtschaftlich wirklich überhaupt nicht gut nach dem Koreakrieg. Es gibt zwar weiter Unterstützung aus dem Ausland, vor allem aus den USA. Die haben ja auch im Koreakrieg schon auf der Seite Südkoreas gestanden. Aber das sind vor allem Lebensmittel, Dinge des alltäglichen Bedarfs und Militärpräsenz, die sozusagen da ist. Aber in den ersten Jahren nach dem Krieg bringt das halt nicht viel mehr als, sag ich mal, direkte Unterstützung der Bevölkerung, aber keine irgendwie industrielle Produktion.
Ja, keine Entwicklung, ne? Genau, voll. Du bist ja total abhängig. Also Südkorea ist zu dem Zeitpunkt total abhängig von den USA. Und an diesem Punkt überlegt sich die südkoreanische Regierung, was genau können wir denn tun, um hier irgendwie eine Wirtschaft aufzubauen, um ja das Leben der Menschen langfristig besser zu machen. Sie haben damals vermutlich nicht wirklich im Kopf, dass sie mit Bibimbap, BTS oder Gangnam Style die Welt erobern werden. Und daher fangen sie eher mal ganz basic an. Sie brauchen Industriefirmen.
Genau, die Kolonialzeit, der Krieg, das ist alles erstmal vorbei. Die Regierung überlegt sich also, wie sie es hinbekommen kann, dass das Land sich wirtschaftlich entwickelt. Und da ist meistens so die Idee, dass man höherwertige Produkte produziert und verkauft, möglichst auf dem Weltmarkt. Denn im eigenen Land haben die Leute ja zum Teil gar nicht so viel, um diese Sachen zu kaufen. Deshalb Export. Exportgetriebene Industrialisierung ist das Stichwort und das Ziel, so nennt sich diese Strategie, die eben darauf baut, dass man Sachen produziert und die Welt sie kauft. Und mit dem Geld, was man dann bekommt, soll im besten Fall dann Stück für Stück der Lebensstandard erhöht
Voll.
Werden.
Voll. Es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als wenn man unfassbar viele Produkte importieren muss, aber nichts zum Exportieren hat, sozusagen als Gegenleistung. Außerdem schwächt das die eigene Währung und alles andere auch. Deshalb geht die Republik Korea, Südkorea, all in. Exportgetriebene Industrialisierung, koste es, was es wolle.
they had been specialized in kind of low-skilled manufacturing production. Manufacturing was still very nascent.
Also die Produktion steckt noch in den Kinderschuhen, sagt Nathan Lane hier, für die man nicht allzu viel Ausbildung braucht für diese Produktionszweige. Da geht man rein, also nicht allzu teure Maschinen oder ähnliches. Macht da irgendwie Sinn. Man guckt eben erstmal auf so handwerkliche Tätigkeiten, die vielleicht auch schon praktiziert werden, die man im Prinzip in Ansätzen auch schon auf dem Land zum Beispiel hat. Zum Beispiel Nähen oder das Bearbeiten von Rohstoffen wie Holz. Aber es ging auch um ein ganz bestimmtes anderes Produkt.
Textiles, plywood, wigs, you know, things like that. Simple manufactured goods.
Wigs, habe ich da Perücken gehört? Aha. Wir haben diese Perücken-Story vor einiger Zeit gehört und haben uns dann gefragt, can this even be true? Ich meine, Verzweiflung und Not, die machen ja bekanntermaßen auch kreativ. Aber das ist ja irgendwie echt nochmal next level. Ist die Story vielleicht doch ein bisschen größer gemacht worden, als sie eigentlich war? Also sind Perücken als Exportgut echt so ein Riesending gewesen? Klingt schon so, ne?
I don't think it's blown up. It was truly a sizable export kind of industry at that time. And they had comparative advantage. You know, it's along the lines of kind of a, you know, low value added, maybe it's high value added now, but a kind of a low skilled manufactured product.
Also Korea exportiert in den 60ern echt Haarperücken und irgendwie ist das nicht nur ein wirtschaftliches Thema, sondern hier geben halt Leute, die wir nicht haben, Teile ihres Körpers ab. Das sind natürlich verzichtbare Teile, man kommt auch mit weniger Haaren klar und dafür bekommen sie dann bescheidenes Geld. Und das alles wird supported vom Staat. Die Regierung unter dem Präsidenten Park Chung-hee, der wird gleich nochmal wichtig, unterstützt alle Industrien, die irgendetwas exportieren können. Alle. Und ganz ehrlich, auch wenn es Perücken sind.
Ja, der Markt regelt das, ne? In dem Falle kann man vielleicht sagen, wurde der Markt geregelt. Südkorea wird zwar öfter so als Beispiel für die Vorzüge einer freien Marktwirtschaft gehandelt und auch auf so offiziellen Wirtschaftsministeriumsseiten haben wir das gefunden, dass sie das ja feiern. Aber eigentlich in den unmittelbaren Nachkriegsjahren hat der Staat eine enorm wichtige Rolle und eigentlich ist Südkorea über viele Jahrzehnte nach dem Krieg eine staatlich gelenkte Wirtschaft.
It was almost sectoral agnostic in the sense that if you could make it, if you could export it abroad, we'll give you stuff. We'll give you subsidies. We'll give you imports necessary for those goods to manufacture export goods on the domestic market. You won't have to pay import tariffs or customs duties. We'll give you access to foreign exchange. All these types of things.
Klingt doch ganz stark nach Subventionen, ne? Interessant ist das vor allem aber, weil damit kleine Fabriken Gegenstände zum Exportieren hatten. Denn im Ausland, vor allem in den USA oder in Europa, da waren Perücken bis dahin ziemliche Luxusprodukte. Ich meine, die kosten ja auch bis heute relativ viel. Aber in den 60ern sind die auf einmal erschwinglicher und Korea geht all in Harry Market. Haarsammler laufen durch die Nachbarschaft und rufen Haarsammlung, Haarsammlung mit so einer kleinen Glocke. Und so beschreibt das eine Zeitzeugin gegenüber dem Magazin Atlas Obscura.
Also ich will jetzt nicht zu doll ins Rabbit Hole reingehen. Ich habe ja auch versprochen, wir gehen nicht in jedes rein. Nie. Aber das Rabbit Hole Wix Market und Haarersatzprodukte ist ein Riesending und Südkorea ist auch weiterhin in diesem Markt aktiv. Aber wir bleiben in den 60er Jahren. Ende der 60er Jahre machen Perücken ungefähr ein Zehntel der südkoreanischen Exporte aus. Und die liefern Südkorea Cash und vor allem den Koreanerinnen und Koreanern Einkommen. Und das ist erst der Anfang vom wirtschaftlichen Aufstieg. Denn jetzt geht es erst richtig los.
Also Haare, das ist ja eine gute Base, ne? Ja. Das ist ein guter Startpunkt, kann damit kann man ein bisschen was arbeiten. Aber in den 60er Jahren, da geht ein neues Zeitalter los. Das Zeitalter der sogenannten Chaebols. Und damit auch gewissermaßen the time of blood, sweat and tears. BTS, go! Kurzer BTS Blood, Sweat and Tears Shoutout hier. So heißt tatsächlich ein Song von denen. Beschreibt Korea vielleicht auch ganz gut. Sorry, der musste hier sein. Also, diese Perückenstory, die mag lustig oder kurios klingen, je nachdem, wie man drauf ist. Aber sie war Teil der Wirtschaftspolitik unter dem damaligen Präsidenten Park Chung-hee. Was wir eben noch nicht erwähnt haben und was ja auch gar nicht so zu diesem Free-Market-Bild passt, das Südkorea am liebsten selber von sich zeichnet, ist, dass er General war und Teil von einer Militärdiktatur. Und dass er sich 1961 an die Macht geputscht hat.
Auch das macht so ein bisschen Erinnerungen an gestern Abend,
ans
Martial
was,
Law.
Ne?
Genau, bringt es wieder hervor. Sein erster Schritt auf jeden Fall, und das haben wir bei den Perücken ja schon ein wenig gemerkt, nicht der freie Markt entscheidet, sondern die harte Hand des Regierungschefs.
So ist es. Und diese Ideen, die kommen nicht out of the blue, sondern dieser frisch geputschte Diktator nimmt die Ideen aus dem Land, dem er lange gelebt hat. Aus dem Land, das ironischerweise lange die Kolonialmacht in Korea war. aus Japan. Sag mal, kann der Nathan Lane vielleicht dafür Japanisch oder so statt Koreanisch?
He was a student of Japanese economic history. And so he comes to power and his junta comes to power in a military coup, early 60s, and starts trying to immediately build some of these ideas.
Und in dieser ersten Phase unter Park Chung-hee in den 60ern unterstützte die Regierung also alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Unter anderem eben die Perückenindustrie.
Ja, und dann geht eine zweite Phase los. Und die hat mit dem Rückzug der USA aus Asien zu tun. Wir sprechen jetzt vom Jahr 1969.
The Vietnam War was a disaster. It was a political disaster. And the US decided, we're going to kind of de-escalate. We're going to kind of draw down our military presence in again Asia Pacific region, and this really threw allies of the U.S. people like Park Chung-hee and regimes like South Korean regime and of course regimes like South Vietnam into a crisis because they really relied heavily on permanent U.S. troop presence.
Also man muss sagen, die USA ziehen sich zumindest was Bodentruppen und direkte Militäreinsätze angeht aus Asien zurück. Präsident Richard Nixon verkündete 1969, dass die US-Verbündeten ab jetzt, zumindest was das Personal angeht, die eigene Verteidigung selbst garantieren müssen. Die bekommen dann zum Teil noch Geld, aber das ist es. Und das ist für Südkorea und andere Staaten erstmal ein Schock, denn diese Länder haben bisher kaum Industriezweige, gerade Südkorea, die es eigentlich braucht für die eigene Verteidigung. Also Perücken, Textilien ist alles schön und gut, aber man braucht schon so ein bisschen mehr. Sowas wie eine Stahlindustrie und alles, was daran auch hängt.
Voll. Aber Krise kann ja auch als Katalysator dienen, ne? Und jetzt in den 70ern, da startet die zweite Phase unter Park Chung-hee. Immer noch ziemlich autoritär, aber jetzt werden einzelne Unternehmen gefördert, die der Regierung wichtig sind, wichtig erscheinen.
In der Forschung reden wir davon Developmental State. Also es bedeutet hauptsächlich, dass der Staat mit einer sehr interventionistischen Politik versucht, die eigene Wirtschaft praktisch zu fördern. Der Staat hatte die Kontrolle über die Banken. Die hatten dann praktisch die Kontrolle über die Finanzen und konnten so zum Beispiel präferentielle Kredite an die Unternehmen vergeben, die sie genau pushen wollten. Also in den Industrien, in denen sie auch praktisch ihren wirtschaftlichen Entwicklung sahen, die wurden dann bestimmten Unternehmen, also als Beispiel natürlich immer Hyundai auf Deutsch, also Hyundai, gegeben oder Samsung.
Oder auch gern Hyundai genannt. Das war Thomas Eichert, Koreanistik-Experte von der Uni Tübingen. Der hat uns das gesagt. Ja, und ab 1970 entwirft die Regierung, ich denke mir das jetzt nicht aus, ein Heavy Chemical Industry Drive, also ein Förderprogramm für die Schwerindustrie und für die chemische Industrie. Und organisiert alles, damit einzelne Unternehmen zum Beispiel Stahl herstellen oder Schiffe bauen. Erstmal die Sektoren aufbauen und irgendwann hat man vielleicht eine eigene nationale Waffenproduktion. So die Idee. Nur, dass dabei riesige Firmenkonglomerate entstanden sind. Und jetzt kommen wir zu den so-called Chaebols.
It wasn't the developmental policy saying, oh, we're going to target Samsung. But they were pretty much kind of mutual hostages in deploying these industrial policies. And they were kind of aware and that, oh, we need some scale and we need to make use of domestic entrepreneurs in some way.
Also gemeinsame Geiseln der Entwicklungspolitik, sagt Nathan Lane hier. Also man war quasi verbrüdert bei Exident. Der Staat wollte neue Industrien und hat alles dafür getan, dass bestimmte Firmen jetzt Kredite bekommen durch diesen Heavy Chemical Industry Drive und das Know-how aufbauen, das man brauchte. Und die Firmen, die dabei eine Rolle spielten, wurden dann riesige, janusköpfige, vielköpfige Konzerne, Hyundai oder Samsung,
Hyundai,
LG, diese Unternehmen sind eher sowas wie Firmengeflechte und man erkennt es vielleicht auch daran, dass man sehr viele Produkte aus sehr vielen random, nicht zusammenhängenden Produktzweigen hat von diesen Firmen, die halt alles Mögliche produzieren. Es sind richtige Großimperien und die werden Chaebols genannt und vielleicht könnte man auch sagen, dass solche riesigen Firmen, die in so vielen verschiedenen Märkten aktiv sind, in Deutschland vielleicht schon mal sowas wie das Kartellamt auf den Plan gerufen hätten.
Ja, hier, aber nicht in Korea, Markus. Wo denkst du bitte hin? Ich meine, Chaebols, das bedeutet so viel wie reiche Clans. Reich erklärt sich von selber, die sind unfassbar reich und Clan, weil diese riesigen Unternehmenskonglomerate familiengeführt sind. Klar, das haben wir hier auch in Deutschland. Wir haben, keine Ahnung, sowas wie ein BMW, so ein Aldi, Henkel oder Bosch, die sind auch familiengeführt. Aber Chaebols in Südkorea, das ist echt nochmal ein komplett anderes Level. Ohne jetzt zu verschwörungstheoretisch klingen zu wollen, es geht nichts ohne die Chaebols. Die koreanische Industrie, die koreanische Wirtschaft ist abhängig von den Chaebols. Und jeder, der von euch schon mal Crash Landing on You, Queen of Tears geguckt hat, der weiß, wovon ich spreche.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, weil ich habe sie noch nie gesehen. Aber es ist hier auch ein Podcast, der gelegentlich ein bisschen Watchlist oder Readinglist verteilt. Aber auch immer noch eine industriepolitische Debatte hier verfolgt.
Immer.
Denn wir, vielleicht kommen wir nochmal auf einen Punkt zurück, den Nathan Lane gerade gesagt hat. Und da ging es um Economies of Scale oder Skaleneffekte, hat er da gesagt. Und da ist die Idee, wenn ich 10 Millionen Telefone produziere, dann kann ich die vielleicht vom Stückpreis her günstiger produzieren, als wenn die viele kleinere Firmen fertigen. Und das bringt eigentlich diese Chaebolisierung hervor, sage ich mal, weil man dann Großunternehmen hat, die ein Produkt auf in riesigem Maßstab produzieren und die halt unterstützen will. Und so produziert man sowohl günstig, ist wettbewerbsfähig global und hat aber als leichten Zeiteffekt unfassbar große, nicht richtig kontrollierbare Firmen.
Voll, Chaebolisierung, den merke ich mir, der ist gut. Und ganz ehrlich, was auch dazu kommt, niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten und geringe Gewerkschaftsmacht der Mitarbeiter. Die haben auch für den Boost der Chaebols gesorgt. Die Chaebols haben vom Staat einen Freifahrtschein bekommen für die Ausbeutung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Not a vibe.
Es ging also bergauf. Immer weiter bergauf. Ich weiß nicht, was es auf Koreanisch heißt.
Ich auch
aber
nicht.
Es waren die goldenen Jahre bis zum Juli 1997.
Good evening, Rosemary Church with Australia Television News. Foreign investors fled Southeast Asian stock markets today as embattled currencies dive to record lows, dealing a body blow to regional confidence. Within minutes of markets opening, Hong Kong and Singapore shares had tumbled more than 5%.
Klingt nach Krise. ABC Australia, Late Edition, Juli 1997. Krise oder Wiggy, wie ich mir auf Google Translate habe übersetzen lassen, auf Koreanisch. Aber es klang nicht immer so schlimm nach Krise in den 90ern. Es ist ja auch manchmal so, dass in Krisenmomenten man eigentlich die schöne Musik hören will.
Voll. Ich bin da mit Bang, ich höre dich nicht mehr. Aber ja, klar. Also Wiggy Wiggy aka Krise in den 90ern. Ja, und dazu passt die lässige Musik von der YouTube-Playlist Soul in the 90s. Lässige Moves, die Chaebols am Chaebowlen. Finally nach super viel Struggle, Protest, Straßenkampf wurde die Militärdiktatur endlich abgeschafft. City-Pop läuft in den Straßen von Seoul. Die Menschen tragen Dickies, breite Jeanshosen und Guest-T-Shirts. Markus, es könnte alles so schön sein.
Das war eine sehr schöne Beschreibung. Das sogenannte Wunder vom Han River, dem Fluss, der durch Seoul fließt, der neue Tigerstadt Korea. Auf einmal bröckelt alles so ein bisschen wie so ein postmoderner Cronut. Oder
lecker.
So eine Kreffel Cronut Waffle. 2024 ist der heißeste Shit in Korea, hat mir jemand zugetragen. Das, was den wirtschaftlichen Aufschwung ganz maßgeblich mitgeprägt hat, die Chaebols, die sind das große Problem auf einmal.
Voll, weil sie zu gut liefen. Also, weil sie so gut liefen, immer weiter wuchsen. Und da konnten die Firmen riesige Kredite aufnehmen. Und die Banken haben sie bereitwillig hergegeben. Ja, ohne sich groß abzusichern. Klassisches Vertrauen auf too big to fail.
Ende der 90er also ging es los in Südostasien. Da verloren dann internationale Investoren das Vertrauen in die Länder, die ehemals so riesen Wachstumsraten hatten, wo alle dachten, da geht's immer nur nach oben. Mhm. Und plötzlich waren sich doch nicht mehr alle so sicher, ob sie, also diese Länder, die Kredite zurückbezahlen konnten, die sie bekommen hatten. Und ob die Unternehmen aus diesen Ländern die auch zurückzahlen konnten. Und wenn man schon mal am Zweifeln ist, dann zweifelt man vielleicht auch am vermeintlichen Wunderkind an Südkorea.
Absolut. Auch hier wollen Investoren nicht mehr auf High Risk spielen, ziehen sich aus dem Korea-Business raus. Folge, die Währung, der Won, verliert plötzlich stark an Wert und es wird für Südkorea echt teuer. Viele Firmen und Banken brechen zusammen. Darunter auch Chaebols. Und das war damals ziemlich krass. Und to be honest, das wäre heute immer noch krass. Ich meine, stell dir mal vor, Samsung ist einfach pleite und gibt's nicht mehr. Das ist heftig.
Samsung ist allerdings damals nicht pleite gegangen, weil es Auswege gab. Was konnte man tun, um aus so einer Misere rauszukommen? Die südkoreanische Regierung klopft erstmal beim Internationalen Währungsfonds, dem IWF, an, mit der Bitte um Big Pile of Money. Zusammen kam ein Rettungspaket, was bis heute, haben wir gefunden, das größte Rettungspaket in der Geschichte des IWFs ist. 58 Milliarden US-Dollar, immer noch das größte.
Little loan, ne? Little loan.
The Sound of Plot Twist. Das hier, was wir hier gefunden haben, toppt eigentlich alles. Davon hatte ich vorher noch nie gehört. Die sogenannte Goldsammelkampagne in Südkorea. Ihr hört hier im Hintergrund ein Originalvideo aus dem Jahr 1998. Hier hört man schon so ein bisschen die Leute einsammeln. Menschen kommen zusammen in einer Art Halle auf grünbezogenen Tischen. Sieht ein bisschen aus wie ein Pokertisch, ehrlich gesagt. Und haben ganz viele Haufen von satt gelb strahlendem Gold mit interessanten Formen neben sich.
Voll. Es gibt Goldbarren, so Schlüssel oder Schildkröten aus Gold, aber auch Ringe und Schmuck. Korea, da ist Tradition, zur Geburt von einem Baby Gold zu schenken. Und am Klirren könnt ihr hören, da kommt gerade auf diesem Tisch, nicht nur auf diesem Tisch, so einiges zusammen. Auf so einem Schild neben dem Tisch steht übersetzt Landesliebe, Goldsammelkampagne.
Also man muss sich das mal kurz vorstellen. Wir haben ja auch gerade Rezession hier. Zwar nicht so eine starke wie in der Asienkrise in Südkorea, aber schon auch eine. Mhm. Und ich glaube, die Bereitschaft deutscher Leute oder vielleicht deutscher Bitcoin-Bros oder so, ihre Bitcoins abzugeben, wäre relativ gering. Da gibt es, glaube ich, nicht so ein starkes Gemeinschaftsgefühl.
Nee, also ich kann es mir nicht vorstellen, selbst wenn ihr irgendwie
also
so...
Also no offense, nee. Bitcoin-Bros.
Aber stell dir mal vor, ihr läuft hier mit so einem Ghetto-Blaster durch die Gegend und sagt, Mitbürger, spendet eure Bitcoins, wir gegen die Rezession.
I don't see it.
Nee, ich auch nicht.
Also ich bin generell nicht wirklich ein Fan davon, so alles so kulturalistisch zu sehen, aber ich glaube, in dem Aspekt stand tatsächlich dann wirklich diese kollektivistische auf konfuzianistisch basierte, ja, dieser kulturelle Hintergrund dahinter, so dieser starke Nationalismus, also so ein Volk in Korea und man tut alles für das Volk. Und das war dann wirklich so der Ausdruck dafür, dass man wirklich versucht, seine eigene Nation, sein eigenes Volk zu schützen und zu reanimieren und die Wirtschaft damit zu unterstützen. Also ich meine, rein vom wirklichen Sinn der Kampagne ist man von abgesehen. Also ich glaube, es gab wirtschaftliche Studien dazu, die gezeigt haben, dass es absolut keine Auswirkung hatte.
Das war nochmal unser Koreanist Thomas Eichert aus Tübingen. Also ich widerspreche ja ungern Wissenschaftlern.
Aber du darfst.
Aber in dem Fall, laut einem Zeitungsartikel, nahmen schon 20% aller Haushalte daran teil. Also to be honest, ist gar nicht so schlecht.
Null.
Aber er hat natürlich recht. Es war nicht die einzige Rettung, die der koreanische Staat damals gebraucht hat. Aber es war auch nicht so schlecht. Es waren 225 Tonnen Gold, die zusammenkamen. Freunde, 225 Tonnen Gold. Ein Eisbär, wenn er sehr dick ist, wiegt eine Tonne, haben wir
gelernt.
Geschaut. Da hat auch extra nochmal unser Factcheck drüber geguckt.
Mhm.
Ne?
Ja. Es muss aber ein dicker Eisbär sein.
225 Eisbären an Gold, also die zusammenkamen. Und weil Bürgerinitiativen überzeugt davon waren, yes, we can and should save South Korea. Und vielleicht, um nochmal eine Einheit zu nutzen, die kein Eisbär ist, es kommen mehr als 2 Milliarden US-Dollar zusammen. Und damit zumindest ein Teil... Also
haben oder nicht haben.
Von dem riesen IWF-Programm.
Absolut. Also ich würde dazu nicht Nein sagen. Koreaner, die sind halt nicht nur verdammt dramatisch, sondern auch noch irre patriotisch und stehen da auch zu, zumindest in dem Fall. Diese Goldsammelkampagne, die war jetzt natürlich nicht alleine verantwortlich, hast ja auch schon gesagt, dass Korea es aus dieser Krise rausgeschafft hat, aber die hat nochmal für so ein kollektives, gemeinsames Gefühl, hey, wir schaffen das, hey, wir holen uns da raus gesorgt. Und sagen wir es mal so, nach der Asienkrise Ende der 90er Jahre, da ging es in Korea dann auch nochmal so richtig ab.
Und ohne jetzt zu doll teasern zu wollen, so eine Bewegung von wegen wir alle fürs Überleben des Vaterlands, wir alle geben alles, damit Südkorea weiter existiert und thrived, so viel sei verraten. Diese Goldsammelkampagne war eine der letzten großen Beispiele für diesen Selbsterhaltungsdrang. Denn in der nächsten Folge sehen wir, der Kapitalismus fördert seine Kinder, zumindest seine südkoreanischen, bis er sie irgendwann auffrisst. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Mic drop. Boah, puh, das war's mit dem ersten Teil unserer Doppelfolge zu Südkorea. Wir legen euch ein paar Links für den Deep Dive in die Shownotes. Wir können euch auf jeden Fall empfehlen, mehr zu Chaebols, zur Goldsammelkampagne oder zur Perückenindustrie zu lesen. Denn TBH, vieles konnten wir gar nicht erwähnen, ist einfach zu viel.
Und vielleicht noch ein Einschub, die Grenze zwischen Deep Dive und Rabbit Hole ist ein bisschen fließend. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man nicht zu weit reingeht. Manchmal auch ruhig mal ein Thema liegen lassen oder so und vielleicht auch mal dann das Handy weglegen und mal einen Tee trinken. Mhm. Auf jeden Fall, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, dann empfehlt uns sehr gerne weiter. Das meinen wir wirklich ernst jetzt mal, sagt man immer so, aber wir meinen es ernst. Und das hilft nämlich auch anderen uns zu finden. Zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App könnt ihr auch andere Folgen von uns und von anderen Podcasts hören. Und in der nächsten Folge zu Korea von uns geht es dann um BTS, 4B und Korea im 21. Jahrhundert.
Von K-Country zu B-Country, ne? Wir haben noch einen heißen Podcast-Tipp mit Wirtschaftsbezug für euch. Beim NDR-Info-Podcast 10 Minuten Wirtschaft bekommt ihr täglich einfache und verständliche Antworten auf relevante Wirtschaftsfragen.
Zum Beispiel, warum Mallorca keinen Bock mehr auf Touristen hat, oder wie so kleine Musikfestivals zugrunde gehen. Das ist ein täglich, daily, gut erzählter Wirtschaftspodcast in 10 Minuten. Ist also was, was man sich auf jeden Fall geben kann.
Snackable, würde ich sagen, ne? 10 Minuten Wirtschaft läuft von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes.
Die Hosts dieser Folge waren mir gegenüber sitzend Bochum Kim
und Markus Wolf.
Die Redaktion hatte Anne Göbel.
Produktion von Alex Hart.
Und das Fact-Checking, danke nochmal für den Check des Eisbären von Großes Jule Dieterle, Florian Twente, Sebastian Brinkmann und Ansgar Schmidt.
Wir sagen
tschüss
und Annyeonghi Kaseyo.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.